Ja, die Neuheit des Lebens. Dieser Titel, der ist abgeleitet von diesem Bibeltext. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Diese Neuheit des Lebens. Dieser Begriff, der war für mich so, oh, der ist schön. Der klingt spannend. Ich nehme das mal als Titel. Und dann habe ich im Römerbrief Kommentar von Karl Barth gelesen, wie er diesen Begriff eben noch zusammenzieht und sagt, diese Lebensneuheit ist auch schön. Und etwas weiter im Römerbrief liest man dann nicht nur von Neuheit des Lebens, sondern auch Neuheit des Geistes. Und für diesen Begriff wollen wir dann am nächsten Sonntag den Gottesdienst abhalten. So haben wir eben hier zwei Begriffe, zwei Themenbereiche. Diese Themenbereiche, die sind eng miteinander verknüpft. Und auch wenn wir jetzt so mit unserem Griechisch geprägten Denken manchmal so sagen wollen, ja, das muss ja so sein und das andere so, logisch, klare Unterscheidung von allem zwischen diesen beiden Themen. Aber das jüdische Denken, aus dem dies dann eben rauskommt oder kam, eben von Paulus, das macht diese Unterschiede nicht. Oder dort, wo sie es überhaupt macht, da sind sie nicht so deutlich und so offensichtlich. Und so finden wir eben die gleichen Formulierungen bei beiden Begriffen, wenn es so um diese neue Lebensform geht. Diese Lebensform, die uns einen neuen Leib verspricht oder die auch dieses neue Denken und Handeln anspricht. Oder? Und beides ist eben ganz eng miteinander verwoben. Und als ich das da festgestellt habe, habe ich gedacht, meine Güte, was habe ich mich da nur eingelassen? Diese Begriffe da so zu wählen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich euch eine umfassende Lehrpredigt halten will und auch kann, und das werde ich auch nicht, aber wir werden miteinander Bibelstellen anschauen und ihr seid herzlich eingeladen, denkt doch einfach mit. Oder denkt auch noch weiter darüber hinaus, über das, was vielleicht nicht gesagt wird. Nehmt diese Gedanken mit, die ihr heute mit bekommt. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wo stehe ich in dem Ganzen, das da jetzt gerade gesagt wird? Oder was hat das für Konsequenzen, wenn ich das für mich nehme und anwende, umsetze in meinem Leben? Oder ganz einfach, wie erlebe ich das? Das sind so Fragen, die ihr euch immer wieder stellen könnt. Ich habe dieses Bild gewählt. Das ist ein Bild, das für mich so symbolisch ist von, da kommt was rauf. Wer kennt diesen Vogel? Nein, kein? Ein Kormoran, genau, ja, genau. Phalacrocorax carvo, so der wissenschaftliche Name, ja. Kormoran, das gibt es ja auf dem See. Und für mich war das, als ich dieses Bild gefunden habe, so ein Bild der Auferstehung. Da kommt was raus aus dem Wasser. Da taufen wir und drücken die Leute unters Wasser und dann holen wir sie wieder rauf. Und das ist so Auferstehungskraft. Und so im Überlegen, da habe ich gedacht, das gibt es doch auch schon mal so einen Vogel, der da so aus was rauskommt. So einen mythologischen Vogel. Der Phönix aus der Asche, ganz genau. Ich habe da ein schönes Bild, eine Holzschnitzerei gefunden. Phönix aus der Asche, genau. Das ist eine Legende aus der ägyptischen Mythologie. Da gibt es diesen wundersamen Vogel, und der hatte so eine Lebenszeit von 500 bis 1000 Jahren. Und dann nach dieser Lebenszeit, wenn er merkte, jetzt ist dann fertig, da hat er sich ein Nest gebaut, hat sich reingesetzt, hat dieses Nest angezündet und ist mit diesem Nest verbrannt. Und dann ist aus der Asche ein neuer Vogel entstanden. Das ist die Legende. Das ist ein Gottvogel, der da im Ägypten rumgeflogen ist oder rumgegeistert ist in den Köpfen oder wo auch immer der Menschen. Und die griechische und die römische Mythologie, die haben diese Legende aufgegriffen und dort hat dann der Vogel eben den Namen Phönix erhalten. Und das Christentum, das hat das auch aufgegriffen, dieses Bild von diesem Aufstehen, von diesem Auferstehen, nämlich als Bild für die Wiedergeburt und für die Auferstehung. So, diese Wiedergeburt aus der Asche, das war so für die Christen damals so ein gutes Bild für die Auferstehung von Jesus. Das hat gut gepasst. Und die Geschichte, die Legende, die war bekannt dazumal. Und da konnte man dann gut anknüpfen, denke ich, um über die Auferstehung von Jesus Christus zu sprechen. Also, so ein Beispiel, ein anderes Beispiel aus der Natur, um über Wiedergeburt, Auferstehung, so diese Dinge zu sprechen, das ist die Verwandlung der Raupe in einen Schmetterling. Wir können auch andere Insektenverwandlungen dazu nehmen, zum Beispiel der Engerling und der Maikäfer, da fliegen sie ja jetzt im Moment wieder, diese dicken Brummer. Oder auch die Larve, die da im Tümpel Wasser drin ist und dann zur Libelle wird. Oder natürlich auch andere Verwandlungen, die Kaulquappe, die zum Frosch wird. Wir kennen das so aus dem Bio-Unterricht. Da Susan könnte uns da sehr viel dazu erzählen wahrscheinlich. Genau. Ja, wie nennt man diese Verwandlung so im wissenschaftlichen Sinn? Das kennt ihr sicher auch, habt ihr schon gehört. Metamorphose, genau. Ein wunderschönes Wort, ein griechisches Wort. Und das steht auch so in der Bibel. Wird auch in der Bibel für Verwandlung und so verwendet. Dann habe ich noch ein Bild aus der Technik gefunden. Und dieses Bild, das kann uns auch beim Verständnis helfen von dem, was wir heute miteinander anschauen. Und dieses Bild hat heute ja, jeder zu Hause. Das ist nämlich das Ladegerät für dein Smartphone. Nicht wahr? Da kommt Strom aus der Steckdose und damit der Strom in dein Handy kommt, musst du einstecken und da einstecken und dann fließt der Strom. Nur aus der Steckdose fließen 220 Volt. Und wenn das 1:1 in dein Handy gehen würde, dann wäre das Handy automatisch, genau, du sagst es, kaputt, zerstört. Es würde überhaupt nicht funktionieren. Genau. Man liest oder hört ja auch manchmal von diesen Handys, die explodieren, oder? Da ist irgendeine Überspannung da. Und darum braucht es dieses Ding, diesen dicken Stecker, den man dann in die Steckdose steckt. Und dem sagt man, Transformer oder Transformator, je nachdem. Und der tut dann diese 220 Volt um den Faktor 50 verringern, sodass ungefähr 4 Volt dann in dein Handy reingehen. Und das lädt dann den Akku auf. Das lädt also diesen Strom in einen Niedervoltstrom um. Und jetzt gibt es ja nicht nur diese Ladegeräte für Telefone, auch es gibt ja auch Beleuchtungen und so weiter. Mein Rasierapparat ist auch mit so einem Ding ausgerüstet. Die würden alle nicht funktionieren, wenn das mit 220 Volt geladen werden würde. Und es gibt natürlich auch die elektrische Eisenbahn. Da war mein erster Transformator, der war so groß. Da konnte man dann die Geschwindigkeit einstellen. Und er wurde sehr warm, ja genau. Genau. Es gibt natürlich auch Transformatoren, die machen das Umgekehrte. Die machen dann aus diesem Niedervoltstrom, Starkstrom, da kommt dann richtig Saft raus. Genau. Also Transformator, das verändert was. Und aus diesen Beispielen können wir uns mit der Neuheit des Lebens befassen. Da geht es um Erneuerung, um Wiedergeburt, um Auferstehung, um Transformation, Umwandlung und eben auch um Metamorphose. Und im christlichen Sinn sind diese Gedanken, diese Prozesse meistens eben mit einer Hoffnung und mit einer Erwartung verbunden, dass sich eine Situation oder ein Zustand vom Schlechten zum Guten verändert. So ganz nach dem Motto, was alt macht neu. Und wir wollen uns ja jetzt nicht so mit Mythologien und so beschäftigen, so mit den Legenden, da verlieren wir uns dann drin. Nein, wir wollen ja schauen, was sagt die Bibel dazu. Und darum werden wir jetzt ein paar Bibeltexte miteinander anschauen. Diesen haben wir schon gesehen. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also diese Neuheit des Lebens, sagt uns dieser Text, die gibt es durch die Auferstehung, durch die Auferstehungskraft der Herrlichkeit Gottes. So wie Christus auferweckt worden ist, werden auch wir Gläubigen diese Auferweckung aus den Toten erleben. Und dadurch erlangen wir die Fähigkeit, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Jetzt habe ich die Zukunft verwendet. Sind wir dann nicht schon auferweckt? Das ist jetzt eben die Frage. Das ist die interessante Frage, wenn wir dieser Frage nachgehen. Ja, was ist dann auferweckt, wenn wir glauben, wenn wir dieses neue Leben empfangen, wenn wir dieses neuartige Leben leben wollen? Ja, dieses Leben, das so eine neue Qualität hat. Und nicht wahr, wenn wir sagen, die Taufe in den Tod, wenn wir getauft werden und wieder aus dem Wasser rauskommen, dann haben wir nicht einfach durch diesen Vorgang das neue Leben. Die Taufe ist nur ein Abbild, ein äußeres Zeichen dieses Vorgangs. Sie zeigt äußerlich, was im Menschen drin vollzogen ist, schon abgegangen ist. Also dieser Prozess vom Sterben und vom Auferstehen, der in der Taufe dargestellt wird, der zeigt, wenn jemand an Christus glaubt, dass er sagt, das hat Christus für mich gemacht. Er ist gestorben und auferstanden. Und weil er das gemacht hat und ich ihm nachfolge, nehme ich an diesem Sterben und an dieser Auferstehung auch teil. Ich sage, so wie es er gemacht hat, das gilt auch für mich. Es ist wie, sein Tod ist mein Tod und seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Ich bin gestorben. Ja, was ist dann gestorben? Ich war ja nicht wirklich tot. Meine Person, die ich vorher gewesen bin, so voller Unglauben, vielleicht habe ich Gott auch überhaupt nicht gekannt, voller Ungerechtigkeit, ich konnte vor Gott nicht bestehen. Ich habe noch ein schönes Wort kreiert. Ich war voller Unherrlichkeit. Unherrlichkeit, voller Egoismus, ohne diese himmlische Kraft in mir. Und so eine Person ist im biblischen Sinn tot. Und mit Jesus bin ich auferstanden. Habe ich diese alte Person getötet und bin auferstanden zu einem neuen Leben, zu dieser Neuheit des Lebens. Der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch hat diesen Platz eingenommen. Ja, äußerlich hat sich nicht viel geändert. Das habe ich an meiner Taufe gesehen. Ich wurde untergetaucht, kam wieder hoch. Ich sah immer noch gleich aus. Nasser, ja, genau. Vielleicht erleben Menschen äußere Heilung, wenn sie Christus erleben. Das kann es geben. Aber wahrscheinlich haben wir das alle auch so erlebt, die getauft worden sind. da hat sich nicht viel äußerlich geändert, aber innerlich. Es ist natürlich wie dieser Phönix, der wurde ja im Feuer verbrannt, weil er sich selber in dieses Feuer hineinbegeben hat. Und so habe auch ich entschieden, ich gebe mich Christus hin. Und die Folge davon war, dass ich sterben musste, mein altes Ich musste sterben. Und das ist ein Bild für diesen schrecklichen Kreuzestod von Jesus. Und dann aus der Asche, aus dem, was übrig blieb, vielleicht bleibt nicht viel übrig, da kann dann ein neuer Mensch entstehen. Und dieser neue Mensch ist geprägt von Jesus, von dieser Auferstehungskraft von Jesus. Jesus ist aus dem Grab auferstanden, in einer ganz neuen Qualität und Frische. Und das Alte von seinem Leben und auch von meinem, von unserem Leben, das ist verbrannt, ersäuft, getötet worden und etwas Neues ist geworden. Paulus schrieb ja da an die Korinther, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neuheit des Lebens heißt, Gott hat etwas Neues erschaffen. Etwas Neues gemacht. Eine neue Schöpfung. Es ist Gottes Werk und nicht meins. Und das hat innerlich bei uns stattgefunden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und äußerlich wird das in der Taufe dargestellt und so auch vollzogen. Und dann, zu seiner Zeit, werden wir dann auch äußerlich diese Verwandlung erleben werden. Das ist noch in der Zukunft, das kommt dann noch. Mit ihm sind wir begraben worden in der Taufe und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den Toten auferweckt hat. Neuheit des Lebens bedeutet, im Glauben an Jesus Christus den Weg von ihm mitgegangen zu sein, mit ihm gestorben, mit ihm auferweckt zu sein, zu einem neuen Leben. Das ist eben, wie schon gesagt, kein äußerlicher Vorgang, sondern etwas ganz Inneres, das findet da statt. Und wir glauben jetzt schon auf die Realität hin, die dann endgültig und vollkommen kommen wird. Und die Kraft Gottes, das ist diese Energie, dieser Starkstrom, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Energie ist jetzt auch in uns wirksam. Ich habe schon verschiedene Erlebnisse gemacht mit dieser Energie, mit diesem Heiligen Geist. Mal ist er ganz sanft, mal spüre ich ihn körperlich und mal ist er wie ein Orkan, der durch einen Saal durchrauscht, sodass die Menschen sich nicht mehr auf den Füßen halten können. Ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass Gott manchmal auch einen Transformator braucht, damit es uns nicht ganz zu den Schuhen rausjagt mit diesem Heiligen Geist. Dass es verträglich ist in unserem menschlichen Körper, den wir jetzt noch haben. Ich glaube, wir sind nicht gemacht, um die Fülle dieser Kraft zu haben. Und doch wünschen wir uns diese Fülle und diese Kraft auch natürlich immer wieder. Die Auferweckung zur Neuheit des Lebens, die haben wir innerlich erlebt und sie wird an unserem Leib dann später wirksam. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Wir erwarten ihn von dort. Er kommt wieder. Halleluja. der wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten. Dann werden wir diese Verwandlung erleben. Zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Neuheit des Lebens wird sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann werden auch wir umgestaltet werden, so wie es Jesus erlebt hat. Nicht wahr? Wir lesen in der Bibel diese Begebenheit, als Jesus mit drei seinen Jüngern auf den Berg stieg und dort verklärt wurde, umgewandelt wurde. Sein Aussehen wurde leuchtend auf dem Berg der Verklärung. Dort sehen wir schon so einen Touch des Himmels. Das hörte dann wieder auf, weil der Zeitpunkt war ja dann noch nicht gekommen, um das ganz zu sehen. Aber es war so ein Wahrnehmen des Auferstehungsleibes. Und nach der Auferstehung hat er diesen Leib dann wirklich empfangen. Er wurde verherrlicht. Er konnte wie ein Mensch essen und trinken, man konnte ihn anfassen. Und doch hatte dieser Leib eine andere Stofflichkeit. Er konnte durch Türen gehen, durch Wände, da und dort sich bewegen, ohne dass man ihn sah und so weiter. So die physikalischen Gesetze waren bei Jesus außer Kraft gesetzt. In diesem Auferstehungsleib. Und diesen Auferstehungsleib, den bekommen wir auch, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir umgestaltet werden. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich in der Bibel. Und doch können wir uns das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, was das wirklich bedeutet. Kein Rückenschmerz mehr. Halleluja, genau. Das ist sicher so. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Auferstehungsleib wird nicht mehr sterben. Und nicht wahr, wenn wir jetzt schon in diesem Leben mit dem, was wir haben, zum Beispiel Krankenheilungen erleben, dann ist das immer so ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und zwar total kommt, vollkommen kommt, vollkommen himmlisch. Und mein Gebet ist es, dass wir das noch viel mehr erleben, diesen Vorgeschmack auf den Himmel. Dass die Freude fördert. Ja, dann wird es dann immer so sein. So diese Metamorphose, die dann stattfinden wird. Jetzt sind wir wie die Raupen, kriechen hier auf dieser Erde rum. Nachher sind wir wieder Schmetterling und können fliegen. Wir wollen es jetzt schon, nicht wahr? Ich sehe mich auch nicht immer als Raupe, die da rumkriecht. Aber so das Bild, oder? Genau. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, mit Jesus, gekreuzigt ist. Er ist tot, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Nun, Neuheit des Lebens heißt eben, dass unser alter Mensch, dieser alte Leib, vernichtet ist, tot ist. Und Karl Barth schreibt dazu, Leib heißt Körper in erster Linie, aber auch Leben, Sinnlichkeit, Person, Individuum oder auch Sklave. Die Sünde hat einen Leib. Sie hat eine Einflusszone, eine Aktionsbasis. Sie hat Dasein, Ausdehnung, Selbstständigkeit, Substanz und Aktivität in der Welt, in der Zeit und in der Welt dieser Dinge. Und immer wird diese Sünde im Menschen anschaulich dargestellt, soweit Karl Barth. Man kann im Menschen erkennen, dass es eine destruktive Kraft im Universum gibt. Schaut euch um. Schaut euch die Nachrichten an. Schaut euch an, wie Menschen miteinander umgehen. Die Sünde ist die destruktive Kraft in diesem Universum. Sie anerkennt Gott nicht. Sie will das Miteinander der Menschen nicht gut gestalten. Sie will nur egoistisch handeln. Und wenn jetzt dieser Leib stirbt, dann verliert die Sünde ihre Aktionsbasis. Das ist der Sinn des Sterbens. Und darum wurde Christus gekreuzigt und wir wurden mit ihm gekreuzigt, damit die Sünde ihr Werk in uns nicht mehr vollbringen kann und durch uns. Durch diese Auferstehungskraft, die dann in unser Leben kommt, diese Neuheit des Lebens, gewinnt das Leben von Gott her nicht nur an Bedeutung, sondern dieses Leben, diese Kraft wird zur treibenden Kraft für uns. Hoffentlich. Manchmal sind wir so dumm und denken, ja, das ist nicht geschehen und sündigen wieder. Aber es ist nicht so. Wir können in dieser Kraft, die in uns wohnt, nicht mehr sündigen. Nicht mehr dieser destruktiven Kraft Raum lassen. Wir können es und wir sollen es tun. Der Glaube an Tod und Auferstehung wirkt wie ein Transformator in uns. Die Kraft der Sünde wird zerstört und eine neue Kraft, eine stärkere Kraft, die Kraft der Liebe Gottes, ersetzt die andere destruktive Kraft. Ihr wisst doch, schrieb Paulus, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden, eben der Sünde, zugrunde richtet. Dagegen werdet ihr erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht wahr? Ihr habt diesen alten Menschen abgezogen und seid umgewandelt worden, wie die Raupe zum Schmetterling. Der alte Mensch, das alte Wesen ist weggelegt und der neue Mensch, das göttliche Wesen, ist angezogen. Und dieses Angezogensein mit diesem göttlichen Wesen, das ist Gesinnungswandel. Das ist nicht einfach so, ja, ich bin jetzt neu geworden. Das muss sich irgendwie zeigen. Der Schmetterling muss mal fliegen. Der kann schon noch auf dem Boden rumspazieren. Aber der sollte fliegen. Für das ist er gemacht. Und so ist es auch mit uns. Ich bin weggekommen von diesem egoistischen Denken. Ich, mich, meine, mir, segne diese vier, haben wir manchmal immer noch. Und ich möchte, dass meine Gesinnung anders wird. Und ich für die Menschen da sein kann, nicht nur für mich. Und ich denke, wenn wir diese Umwandlung zulassen, und diese Umwandlung, die ist nie fertig, solange wir hier auf dieser Erde sind. Das müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir das zulassen, dann zeigt sich immer mehr auch, was eben Reich Gottes bedeutet. Das wird dann für uns und für unsere Mitmenschen greifbar und erlebbar. Bevor ich neu geworden war, das ist schon lange, lange her, 40 Jahre, da habe ich Bibel gelesen, das hat mir gar nichts gesagt. An einem Tag durfte ich diese Neuwerdung erleben. Ich habe die Bibel aufgeschlagen. Boah, Gott hat gesprochen. Das hat eine ganz andere Qualität. Irgendetwas Neues hat stattgefunden hier bei mir. Vor der Neuwerdung, da war ich verloren in Abhängigkeit, in Sucht. Und nach der Neuwerdung, da war das weg. Und meine Abhängigkeit ist seither von Gott her. Wie ist es bei dir? Wie war es vor der Neuwerdung bei dir? Und wie ist es jetzt nach der Neuwerdung? Du könntest wahrscheinlich Beispiele aufzählen, die für dein Leben so richtig stimmig sind. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Neuheit des Lebens will aktiv gestaltet werden, sondern verwandelt euch ist Aktivität, nicht einfach wartet, bis ihr ein bisschen anders werdet. Der Schmetterling da, die Raupe, das findet da drin im Kokon statt, nicht wahr? Diese Metamorphose, das ist aber bei uns aktives Handeln. Nicht passives an sich geschehen lassen, aktives Handeln. Es ist, die Neuheit des Lebens ist zwar geschenkt von Gott, aber wenn wir weiterkommen wollen, dann ist unser Mitmachen gefragt. Der Schmetterling, der muss fliegen. Er muss von Blüte zu Blüte fliegen, damit diese bestäubt werden, zum Beispiel. Er muss sich fortpflanzen, sonst wäre die Umwandlung auch nicht so sinnvoll gewesen. Und so haben auch wir als neu gewordene Menschen Aufgaben in dieser Welt, Aufgaben in der Gemeinschaft. Und das neue Leben in Christus, das soll seine Ausrichtung haben auf das Reich Gottes. Hier stehen wir jetzt auch am Übergang jetzt so vom Neuheit des Lebens und Neuheit des Geistes, wo dieses Ganze miteinander verwoben ist. Und ich möchte nächsten Sonntag dann darüber noch mehr sagen und heute jetzt noch abschließen mit folgendem Bibelvers. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir schauen ihn an und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Neuheit des Lebens will dazu führen, dass wir Christus anschauen und in unserem Leben seine Herrlichkeit immer mehr Gestalt annimmt, dass sie sichtbar wird. In der Taufe bezeugen wir, dass das angefangen hat als Geschenk Gottes. Und wir sind verpflichtet. Ich sage es extra so, wir sind verpflichtet, darum zu arbeiten, dass diese Umwandlung immer mehr fortschreitet. Nicht wahr? Der da am Kreuz hing, neben Jesus, der durfte die Neuheit des Lebens empfangen. Aber er hatte keine Zeit mehr für eine Veränderung in dem Sinn, wie wir es jetzt angesprochen haben. Und nicht jeder hat den gleichen Zeitraum. Das ist schon klar. Aber alle sind verpflichtet, ihr Möglichstes zu tun, dass wir in diesem Leben eine möglichst hohe Ebenbildlichkeit mit Jesus Christus erreichen. Und verstehe mich richtig, es ist nicht Leistung gefragt, wirklich nicht. Aber ein Anschauen von Jesus und ein Verändertwerden von ihm. Glaube und Wiedergeburt, Erlösung und Empfang von neuem Leben und auch einen Ausdruck in der Taufe dann. Das sind Vorgänge, die dargestellt sind. Und diese Vorgänge, das ist nicht ein Punkt, von dem ich sagen kann, jetzt habe ich es erreicht. Das ist ein Doppelpunkt. Von da an geht es erst richtig los. Ich will den Weg mit Jesus gehen. Ich will immer mehr umgestaltet werden in sein Bild, um ihn auf dieser Erde vor den Menschen immer besser repräsentieren zu können. Und ich freue mich auf diesen Moment, der kommen wird, wenn wir gleichgestaltet werden mit seiner Herrlichkeit, wenn er wiederkommt und wenn wir mit ihm vereint werden. Darauf dürfen wir uns alle freuen und in der Zwischenzeit ein ganz fröhliches Miteinander haben und möglichst viele Menschen noch aufmerksam machen auf diesen Jesus, der diese Neuheit des Lebens ermöglicht. Wer ist dabei, in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln? Wollen wir das gemeinsam tun? Immer wieder, wenn wir uns treffen, auch immer wieder, wenn wir alleine unterwegs sind. Damit Menschen, die hier bei uns auftauchen, eben diese Herrlichkeit von Christus erleben. Oder wenn wir ihnen begegnen. Ich habe noch eine zweite Frage. Wer möchte heute diese Neuheit des Lebens in der Taufe bekennen? Wer möchte das tun? Ganz spontan sagen, jawohl, heute möchte ich mich taufen lassen. Wir hätten Gelegenheit dazu. Da draußen ist ein See mit Wasser und es ist erst noch warm. Ihr dürft euch melden. Vielleicht jetzt, vielleicht auch nach dem Lied, das wir jetzt miteinander singen. Dieses Lied, das so gut passt. No longer slaves. Wir sind nicht länger Sklaven der Furcht, der Sünde, sondern wir sind Kinder Gottes, die Neuheit des Lebens empfangen haben. Vielen Dank.